Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 12. Mai 2025. Zum guten Glück reden Sie wieder miteinander. Der Vorteil, der Trumpf der neuen amerikanischen Regierung unter Donald Trump, der so vehement und so verbittert und verbissen kritisiert wird in unseren Medien, die große Trumpfkarte ist die Diplomatie. Und ich begrüße das fast uneingeschränkt, nein, uneingeschränkt begrüße ich das, dass wir wieder einen amerikanischen Präsidenten haben, der nicht einfach Kriege entfesselt mit Ländern, deren Name die meisten Amerikaner gar nicht aussprechen können, weil sie diese Länder nicht kennen. Und ich sage das ohne jede Überheblichkeit, denn das spricht für die Amerikaner, dass sie sich eben geistig nicht mit entlegensten Regionen auseinandersetzen, sondern eben ihr Leben bestreiten, ihre Tüchtigkeit beweisen und arbeiten müssen, und zwar hart arbeiten müssen in einem Wettbewerb, der eben das Wort Wettbewerb noch verdient. Ganz anders da die Zustände in der Europäischen Union, wo ja die Bürokratie alles umschlingt und alles zu erwürgen droht. Das sage nicht ich, das sagt der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Das sind ganz gewaltige Fehlentwicklungen, die wir da haben. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika ist das zum Glück noch nicht so weit. Da gilt die Marktwirtschaft noch etwas, da gilt die Freiheit, da gilt die Eigenverantwortung noch etwas. Und aufgrund dieser elementaren Tatbestände sind die Amerikaner einfach schlichtweg zu beschäftigt, um sich da eben geistig imperialistisch in alle möglichen Weltgegenden hinein zu verwickeln und hinein zu versetzen. Im Unterschied allerdings zur politischen Klasse der Vereinigten Staaten von Amerika, die bis vor kurzem der absoluten Überzeugung war, dass die amerikanischen Interessen idealistisch, weltbeglückend, in Anführungszeichen auch militärisch, überall zu vertreten sein. Man muss im südchinesischen Meer reinfunken, man muss da bei den Houthis und im Iran muss man dabei sein, man muss in der Ukraine tätig werden, früher dann noch in Nordafrika und so weiter, Irak, all diese Verstrickungen, alle diese Verwicklungen, die am Ende natürlich auch dazu geführt haben, dass die Amerikaner, Afghanistan nicht zu vergessen, dass die Amerikaner sich eine blutige Nase nach der anderen geholt haben, und das können sie sich schlichtweg nicht mehr leisten, denn die Vereinigten Staaten sind nicht mehr allein auf diesem Planeten als starke Macht, und auch das ist letztlich eine gute Nachricht, denn Auswahl ist immer besser als Einfalt, Vielfalt ist besser als Einfalt, und unter dem Gesichtspunkt der Freiheit ist eben ein gewisser Wettbewerb, sofern er nicht in Kriege ausartet, Spannungen kann es immer geben, ist etwas Positives. Dann aber braucht es eben Diplomatie, dann braucht es die Metternichs, dann braucht es die Kissingers, dann braucht es die Leute, die eine Balancepolitik ins Werk setzen können und nicht diese Entweder-oder-Typen, die nur sich selber sehen und sich überhaupt nichts. Und all jene, die nun den amerikanischen Präsidenten Trump immer dafür kritisieren, er sei da der absolute Narzisst, sollten sie, also der Egozentriker da, der Egoathlet, die sollten sich einmal überlegen, ja, wenn er denn so ein fürchterlicher, selbstbezogener, in sein eigenes Spiegelbild verliebter Narzisst wäre, ja, warum beschäftigt er sich denn so intensiv mit der Diplomatie? Warum reden die Amerikaner mit den Chinesen, mit den Russen? Jetzt bieten die Amerikaner auch an, mit den Indern und den Pakistani zu sprechen. Jetzt werden natürlich die Trump-Kritiker sagen, ja, eben auch, weil er so narzisstisch ist, er fühlt sich eben berufen, überall als Friedensstifter in Erscheinung treten zu wollen. Ja, dieser Narzissmus des Friedens, meine Damen und Herren, wenn es denn einer ist, wäre mir lieber auf jeden Fall als ein Narzissmus des Kriegs und ein Narzissmus des Konflikts. Nein, ich lobe diesen amerikanischen Präsidenten, ich lobe diese amerikanische Regierung dafür, dass sie, soweit ich das beurteilen kann, sich einsetzt für Diplomatie und eben auch für Gespräche. Und ich hoffe, dass die Amerikaner damit Erfolg haben werden und dass es Trump gelingt, eine aus den Fugen geratene Welt, die spinnt in den letzten Jahren, vor allem unter der Biden-Administration, wieder einigermaßen ins Lot zu renken. Und diese positive Einstiegsmeldung, die leite ich ab aus den schweizerischen, in der Schweiz stattgefunden habenden Diskussionen zwischen den Amerikanern und den Chinesen. In Genf kam es zu einem Aufeinandertreffen, nicht mit Trump und Xi Jinping, aber die Unterhändler da, die wichtigen Protagonisten, haben sich ausgetauscht, alles sehr geheim, nach außen gedrungen ist fast nichts, aber die Amerikaner sagen, es habe einen substanziellen Fortschritt gegeben in den Verhandlungen mit China. Und die Amerikaner haben zweifellos einen Punkt, wenn sie China kritisieren, denn die Chinesen, verständlich aus dem nationalen Interesse der Chinesen heraus, sie haben in den letzten 150 Jahren die Hölle erlebt, natürlich auch die Demütigung durch den Westen, das hat man hier alles vergessen, den Opiumkrieg, wie dieses Drogenkartell vom Westen unterhalten in China tätig wurde, um die Chinesen opiumabhängig zu machen, gegen den Willen der chinesischen Regierung. Aber die Chinesen waren zu schwach, diese Supermacht, der gelähmte Drache gewissermaßen, konnte sich nicht mehr wehren und so wurde er zum Opfer der westlichen Imperialisten in diesem Punkt, auch in anderen, und nachher dann zerrissen durch Bürgerkrieg und Weltkrieg, auch durch die japanischen Kriegsverbrechen. Dann Mao Zedong, der große Einiger Chinas, der Sieger des Bürgerkriegs, der dann aber Schluss auch in der ideologischen Umnachtung versunken ist und China am Boden zerstört, zurückgelassen hat, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber die Chinesen sind dann wieder aufgestanden und heute sind sie faktisch die Nummer eins. Und die reden jetzt wieder miteinander und vor allem die Chinesen, und das ist eben der Punkt der Wahrheit der Amerikaner, sie wollen jetzt den Wohlstand maximieren und dafür setzen sie Techniken ein, die dann wiederum im Westen Irritation auslösen, zu Recht auch, denn es gibt ja den Vorwurf, den begründeten Vorwurf, dass die Chinesen den Staat, auch staatliche Subventionen, ganz gezielt einsetzen, um ihre Firmen zu stärken, damit sie westliche Firmen im Preisbereich ausspielen können, ausnocken können, und das ist nicht in Ordnung, da muss man wieder einen faireren Wettbewerb herstellen, wobei Selbstgerechtigkeit ist nicht am Platz. Gerade auch die Europäische Union, die sich ja sehr gern auf die Moralismusbarrikaden stellt, diese Europäische Union ist ja auch ein Subventionsweltmeister. Ich rekurriere hier noch einmal, ich komme zurück. Nehmen wir doch keine Fremdwörter, versuchen wir es auf Deutsch auszudrücken. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Kommen wir zurück zu dem Draghi-Bericht, der eben auch diesen Missstand, diese Praxis hier angeprangert hat. Also hier gibt es vielleicht Verbesserung, aber gut ist, dass man miteinander spricht. An einer anderen Front, die blutiger ist als dieser Handelskrieg, viel blutiger, unerfreulicherweise, dem Ukraine-Krieg, da gibt es auch Neuigkeiten. Die EU zusammen mit dem neuen Kanzler Deutschlands, Friedrich Merz, hat mächtig Druck gemacht auf Russland, unterstützt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Putin müsse eine 30-tägige Waffenruhe einwilligen. Zu diesem Plan, dann können Friedensgespräche stattfinden zwischen ihm und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Die Russen sind gegen eine solche Waffenruhe, weil sie sie schon einmal gemacht haben und dann von den Westlern über den Tisch gezogen wurden, allem voran von Angela Merkel und François Hollande, dem damaligen französischen Präsidenten. Die haben ja mittlerweile zugegeben, man habe die Waffenruhe bei den ersten Verwerfungen zwischen der Ukraine und Russland benutzt, um die Ukraine aufzurüsten, und die Russen sind sicherlich nicht so blöd, zweimal den gleichen Fehler zu machen. Und es ist auch eine Frechheit letztlich, da der Europäer zu glauben, sozusagen vom hohen Ross herab zu dekretieren, ja, ihr Russen, ihr solltet das nochmal machen. Das zeigt eben die Unfähigkeit zur Diplomatie auf der EU-Seite. Eine Unfähigkeit zur Diplomatie, die auch dadurch dokumentiert wird, dass wir jetzt Bilder sehen, wie eben Zelensky, Starmer, Macron und Merz die Köpfe zusammenstrecken, wie so ein Lausbubenverein. Sie verzeihen diese verharmlosende und dem Ernst der Lage überhaupt nicht gerecht werdende Metapher, das Sinnbild, aber es hat mich eben daran erinnert, als ich heute Morgen in den deutschen Zeitungen dieses Bild gesehen habe. Das ist eben nicht die Sprache der Diplomatie, sondern es ist die Sprache des diplomatischen Analphabetismus, der aus solchen Bildern spricht, weil hier die Einseitigkeit, die Parteilichkeit der EU-Seite noch einmal unterstrichen wird. Und gerade auch der Friedrich Merz, der jetzt als Neuer die Chance hätte, gerade als deutscher, westöstlicher Diplomat, Iwan eine Brückenbauerfunktion zu machen. Er hat auch hier den falschen politischen Instinkt bewiesen und verrennt sich in seinen antirussischen Narrativen. Man kann nur hoffen, dass die Amerikaner diesen Taurus-Kanzler stoppen werden und dass die Deutschen letztlich, das wäre dann die gute Nachricht aus all diesen Schwierigkeiten, dass die Deutschen eben innenpolitisch zu angeschlagen sind, zu viele wirtschaftliche Probleme haben, dass selbst bei aller kriegerischen Rhetorik am Schluss eben die Energie nicht reicht, dass sie zu wenig PS auf den Boden bringen, hoffentlich, um eben diesen kriegerischen Parolen, diesen Taurus-Parolen, Mittelstreckenraketen schicken zu wollen, all diese Dinge, dass das irgendwann im Ozean des Vergessens versenkt wird. Wir werden sehen, wir werden das beobachten. Auf jeden Fall hat Trump diese Pseudodiplomatie der EU, ich würde mal sagen, so vordergründig unterstützt, hat gesagt, doch, wenn die Russen da nicht einsteigen, dann machen auch wir Druck. Trump versucht eben auf beiden Seiten zu manövrieren. Putin wiederum konterte jetzt, und das ist die Nachricht des heutigen Tages, er hat gesagt, ich stehe bereit, ab dieser Woche in Istanbul bei Präsident Erdogan, der sich angeboten hat, über einen Frieden zu sprechen, und zwar voraussetzungslos. Lassen Sie uns direkt reden, Herr Zelensky, wir treffen uns dort. Von den EU-Vorschlägen und der Waffenruhe war keine Rede. Und Donald Trump hat nun auch sofort reagiert, zustimmend gesagt, jetzt müsst ihr reden, packt diese Chance. Also die Amerikaner hier manövrieren eben auf beiden Seiten, das ist Diplomatie, und die EU ist da zu stark auf einer Seite. Am Ende muss das von den USA, glaube ich, entschieden werden. Die EU ist einfach zu schwach, um hier als eigener Verhandlungspartner auf eigenen Beinen irgendetwas bewegen zu können. Es ist ja geradezu das Merkmal dieses Kriegs, dass eben die EU kein Faktor ist, dass die Europäer sich mit der Tatsache ihrer Irrelevanz anfreunden müssen. Vor allem einige da in Brüssel. Viele EU-Bürger sind ja schon lange der Auffassung, man müsste auf Friedensverhandlungen setzen. Ein wichtiger Punkt, der überhaupt nicht erwähnt wird in den deutschen Medien. Ich habe wieder mal gestaunt, wie zum Beispiel auch eine FAZ, wie unglaublich aggressiv die schreiben, Putins nützliche Idioten. Also jeder, der der Meinung ist, man könnte mit Putin einen Vertrag schließen und die Russen hätten auch einen Punkt, wenn sie Dinge beanstanden, die eben im Vorfeld dieses Kriegs passiert sind, das ist eben ein nützlicher Idiot. Ist das so unglaublich, diese herrenreiterliche Peitschenknaller-Arroganz, die uns da immer wieder entgegenknallt, in diesen Leitartikeln, sofern sie überhaupt noch gelesen werden. Ich lese sie natürlich, weil ich mich interessiere, wie da die deutschen Mainstream-Medien ticken. Das ist ja auch etwas, das Denken des deutschen Establishments, das dort gespiegelt wird, leider viel zu unkritisch. Nun also, Putin hat gesagt, wir müssen über die Ursachen dieses Krieges reden. Und das ist eben auch eine Grundvoraussetzung jeder Diplomatie, dass man eben nicht von einer Zeitenwende spricht, sondern von den Wurzeln einer Auseinandersetzung. Und was ist denn der Urgrund dieses Kriegs? Der Urgrund ist, dass die Amerikaner, dass die EU die Sicherheitsinteressen Russlands sträflich missachtet haben, völlig ignoriert haben, nach dem Sieg übermütig geworden im Kalten Krieg. Da hat man gesagt, ja, die Russen ist eine Regionalmacht, das interessiert uns gar nicht, die hängen alle an der Wodkaflasche, das ist eine Quantité negligible. Aber es ist eben nicht, die Russen sind stärker geworden, sie haben sich erholt, sie wurden natürlich immer unterschätzt und man macht sich etwas lustig. Ja, da ist ein Portugal mit Atomraketen, eine Tankstelle mit Atomraketen. Diese Geringschätzung, die rächt sich jetzt. Hochmut kommt vor dem Fall und hochmütig sind vor allem, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, hochmütig sind vor allem diese Eurokraten und die ihnen zudienenden Kreise in den Mitgliedstaaten geworden. Putin sagt, wir müssen über die Ursachen reden. Und die Ursache ist, dass der Westen versucht hat, dass die Amerikaner versucht haben, diese Ukraine militärisch zu vereinnahmen, sie zum Teil ihrer Militärallianz zu machen, dieses zerrissene Land, wo der Ostteil in allen freien Wahlen, die es dort gab, immer tendenziell zu Russland neigte und der Westteil zu Europa. Und es gibt dann einen sehr nationalistischen westlichen Teil in dieser Ukraine, die eben wie eine entsicherte Handgranate hier sich von Russland abwenden wollte. Verständlich auch wieder aus den geschichtlichen Erfahrungen. Aber die EU hat hier jeden Realitätssinn vermissen lassen. Man hat sich nämlich von diesen Nationalisten, ja, über den Tisch ziehen lassen, einspannen lassen, ausgerechnet die EU, die doch jeden Nationalismus bei sich selber so entschieden bekämpft. Also Sie sehen, wie verschoben hier gehandelt wurde. Und der entscheidende Begriff, und hier komme ich wieder aufs Buch von Klaus von Donani zu sprechen, dem früheren Hamburger Bürgermeister, wir werden ein großes Interview mit ihm veröffentlichen in der nächsten Ausgabe, nationale Interessen, das ist der entscheidende Orientierungspunkt in der Politik, sowohl in der Innenpolitik dürfen Sie nicht gegen die nationalen Interessen Ihrer Bürger verstoßen, zum Beispiel indem Sie eine Unzahl von kriminellen Ausländern ins Land lassen und sagen, das sind die dringend benötigten Fachkräfte. Ja, die Fachkräfte des Verbrechens, meine Damen und Herren, die brauchen wir aber nicht hier. Wir brauchen andere Fachkräfte, die kommen aber nicht über diesen Weg. Da verstößt man gegen die nationalen Interessen. Oder wenn Sie irgendeine idiotische grüne Politik machen, die dann die Energiepreise verdreifacht, das ist auch gegen das nationale Interesse. Also hier hat man doch vorsätzlich sehenden Auges bisweilen gegen das nationale Interesse der Bürger verstoßen und man hat eben in der Außenpolitik, das nationale Sicherheitsinteresse Russlands mit Füßen getreten. Und die Russen wehren sich dagegen. Und Putin hat voll recht, wenn er sagt, wir müssen über diese Ursachen sprechen. Ob er dann bereit ist, wiederum die nationalen Interessen der anderen Seite zu berücksichtigen, das werden wir sehen. Da zeigt sich dann das. Aber man ist ja auf Seite jetzt auch der deutschen Mainstream-Publizistik und da der deutschen Elite überhaupt nicht bereit, auch nur im Geringsten darauf einzusteigen. Zelensky, der ukrainische Präsident, hat eingewilligt, sich mit Putin zu treffen. Wir werden sehen, hoffen wir, dass es gut herauskommt. Friedrich Merz, Stolperstart, das ist ein interessanter Aufsatz in der Financial Times, der sehr vorsichtig und skeptisch, die Financial Times ist ja grundsätzlich auf der Seite, könnte man sagen, von Friedrich Merz. Sie müsste auf seiner Seite sein, sie sind Merkel-Fans gewesen da bei der FT, aber eben ein Konservativer, der dann im Zweifelsfall eigentlich alle linken Anliegen übernimmt und einknickt, das müsste eigentlich nach dem Geschmack der FT sein, aber da kommen jetzt doch einige skeptische Bemerkungen. Ein Überraschungsrückschlag, da wird drüber geschrieben bei den Wahlen am letzten Dienstag, das müsse er jetzt aufpassen, dass das nicht zum bestimmenden Merkmal seiner Kanzlerschaft werde, diese Schwäche, diese Fragilität. Dann wird hier minutiös aufgelistet, dass Friedrich Merz ein Transatlantiker sei, der jetzt allerdings vor der amerikanischen Regierung warne. Also die Widersprüche, das Scherbelnde, das wird hier in den Vordergrund gestellt. Dann auch seine China-Kritik, die wiederum schräg in der Landschaft steht, wenn man die deutschen Wirtschaftsinteressen anschaut. Und eben auch seine Bereitschaft, die Schuldenbremse aufzulocken, obwohl er eigentlich ein Austeritäts-, also ein Sparsamkeitspolitiker sein sollte. Das alles deute auf die Fragilität, auf die Zerbrechlichkeit der heutigen Situation hin. Und auch sein Temperament, er sei da bekannt dafür, keine allzu intensive Impulskontrolle zu pflegen. Also das sind hier sozusagen in aller Zurückhaltung formuliert die Vorbehalte, die natürlich auch viele teilen. Es gibt ja solche, die sagen, ja, von Merz kann gar nichts Gutes kommen, der ist schon abgeschrieben, bevor er angefangen hat. Davor würde ich warnen. Es kann immer eine Eigendynamik entstehen und unterschätzen wir nicht, dass Deutschland ein Land ist, das sich politisch, vor allem auch im Zusammenhang mit anderen Ländern definiert. Und eine deutsche Regierung, das hat man bei Merkel gesehen, bis zum Abwinken, übernimmt immer auch den Zeitgeist. Also die deutschen Politiker sind führungstraumatisiert, verständlich nach dem letzten Jahrhundert. Also versuchen sie eigentlich ja niemanden verrückt zu machen da draußen in der Außenpolitik. Was die eigenen Wähler denken, ist ihnen weniger egal. Das wird jetzt aber auch kommen durch die AfD, wird da der Druck eben auch die Wähler ernst zu nehmen, stärker. Also das sind so Durchlauf Transformatoren, diese Politiker, die nehmen die Stimmungen auf und wenn eben der Zeitgeist dreht, von progressiv zu konservativ, wenn die Amerikaner Druck machen, dann sind eben auch die Deutschen gezwungen, da mitzuziehen, die Deutschen, da rede ich jetzt von den Regierenden, von den Politikern. Also viel Skepsis, viel Kritik, interessante skeptische Einschätzungen da der Financial Times. Aber den Stab würde ich noch nicht brechen. Man muss hoffen, dass er Erfolg hat. Man muss einfach hoffen, dass er Erfolg hat. Ich hoffe nicht auf einen Misserfolg. Ich hoffe auf einen Erfolg. Ich mache mir zwar schwere Sorgen und ich sehe überall Probleme und ich sehe auch überall Unzulänglichkeiten, die man jetzt hier des Langen und Breiten ausführen könnte. Aber am Schluss muss man hoffen, dass er Erfolg hat. Zelensky nimmt Putins Gesprächsangebot an. Trump bietet Vermittlung zu Kaschmir an. Das hatten wir schon. Und Saskia Esken will den Parteivorsitz der SPD abgeben. Ich glaube nicht, dass da eine nationale Trauerstunde ausbricht. Deswegen. Und dann gab es eine Geheimdelegation von SPD-Abgeordneten, darunter Ralf Stegner und der, auch interessant, der Matthias Platzek. Die haben offensichtlich russische Vertreter getroffen, da werden sie jetzt kritisiert. Und zu Recht wird darauf hingewiesen, dass eben diese Ostpolitik immer auch ein Bestandteil vor allem der sozialdemokratischen Außenpolitik gewesen ist, meine Damen und Herren. Ja, bis zu 22.000 Euro im Monat, so viel verdienen Scholz, Baerbock und Co. im Ruhestand nach ihrer Regierungstätigkeit, selbst nach dem kurzen Gastspiel. Ja, den Politikern in Deutschland geht's nicht schlecht, auch wenn man nicht mal die ganze Legislaturzeit durchgemacht hat. Eine ziemlich üppige Dotierung, davon können viele Rentenbezieher in Deutschland nicht einmal träumen. Nun, das ist auch eine Nachricht, die übers Wochenende zu reden gegeben hat. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen jetzt. Das ist, soweit ich hier die Situation überblicke, die Standortbestimmung des Morgens. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Ich melde mich zurück.